Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten. Deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Er ist seit über 20 Jahren als Trainer und Coach in 28 Ländern der Welt unterwegs. Er ist ein Vorbild an Disziplin, Strukturiertheit und persönlicher Weiterentwicklung. Seit 2008 bildet er Trainer aus und hat sich neuerdings in seiner Elite-Trainer-Akademie genau darauf spezialisiert. Seine Superpower ist die Präzision, schnell Muster in Zahlen zu entdecken, und schnell rechnen kann er ja auch. Andreas Iffland ist ein gebürtiger Hesse und früher war er auch im Fußballtor ganz groß, und das im wörtlichsten Sinn. Er ist nämlich fast 2 Meter groß. Andreas, ich freue mich, dass du da bist. Andreas Iffland ist heute bei mir im Podcaststudio. Und Andreas, erzähl doch mal, was bietest du denn in deiner Trainerakademie, Trainer-Elite-Akademie alles so an?
Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mal dabei zu sein. Ich bin ja ein fleißiger Zuschauer und Hörer. In der Trainerakademie, Elite-Trainerakademie, ist es so, dass die Trainer, die entweder schon selbstständig sind oder sich ein Trainingsbusiness aufbauen wollen, dort eben nicht nur daran arbeiten, besser in den Trainingsdurchführung zu werden, sondern wirklich sich ein erfolgreiches, profitables Business aufzubauen. Ja, und das fängt an eben bei so Themen wie der Positionierung, dann über eine Durchführung des Trainings, ja, die als Konzeption des Trainings, und am Ende muss es auch verkauft werden. Und es gibt auf dem Markt bisher nichts Vergleichbares, wo jemand dieses komplett im deutschsprachigen Raum anbietet. Und in diese Lücke bin ich eben jetzt reingestoßen.
Okay, das heißt also auch, dass du dich um das Marketing der Trainerinnen und Trainer auch kümmerst und ihnen das beibringst.
Ja, also ich würde mich eher den Verkauf, ich bin kein Marketing-Experte, sondern eher der Verkauf. Es geht ja um B2B, also um Business-Trainer, und die meisten Trainer sind es überhaupt nicht gewohnt zu verkaufen und sagen auch von sich, ja, verkaufen nicht so mein Ding, aber wenn man erfolgreiches Business haben will, dann muss man das eben auch können und mit Businessmenschen auf Augenhöhe sprechen, verhandeln, gute Fragen stellen, die Dienstleistung anbieten, und das können viele nicht so gut, sagen sie auch von sich und merken jetzt, wow, wenn man da, es ist auch ein Handwerk, genau wie das Training auch, und kann man lernen.
Ja, und ich sehe schon an deinen Augen, du bist da sehr enthusiastisch, sehr leidenschaftlich an der Sache dran.
Ja, ich habe mir, als ich mir überlegt habe, ich habe ein Jahr mich darauf vorbereitet, auf die Gründung, habe überlegt, okay, wo bin ich denn gut und was kann ich? Und ich habe eben über 20 Jahre ein erfolgreiches Trainingsbusiness aufgebaut und neben der Trainerausbildung eben immer auch verkauft für mich, für andere. Und habe ich gedacht, Mensch, das ist eine sinnvolle Ergänzung, damit die Trainer eben ihr Business wirklich erfolgreich und profitabel machen.
Ja, absolut. Ja, gute Idee. Sag mal, welche Rolle spielt denn da das Thema Präsentieren und guter Auftritt? Guter Auftritt muss natürlich auch sein, wenn ich B2B, wenn ich meine Trainings verkaufen will. Aber welche Rolle spielt das in deiner Weiterbildung dann?
Das Thema spielt eine sehr wichtige Rolle. Denn du hast ja auch schon mal in einer deiner früheren Folgen Professor Mehrabian zitiert, mit seiner Studie der Kongruenz. Es nutzt nichts, wenn ich tolle Inhalte präsentiere im Training, super Konzepte habe, aber das nicht mit Leidenschaft, mit Überzeugung, Interaktivität rüberbringe. Von daher ist der professionelle Auftritt, das Präsentieren, der Umgang mit den Menschen essentiell. Ja, sonst bin ich ein Wissensries und Umsetzungszwerg, wie Christian Bischoff so schön sagt, den wir ja auch beide kennen. Ja. Es geht darum, die Dinge wirklich umzusetzen.
Ja, genau. Und da gehört das professionelle Auftreten definitiv dazu. Ja. Und was können denn die Kolleginnen und Kollegen sonst noch erwarten? Die Ausbildung dauert ja ein Jahr, geht über ein Jahr, es hat ja sicherlich einen bestimmten Hintergrund. Und was kann man denn da noch alles erwarten?
Ja, auch da, die Frage war, wie können Menschen, die bereits erfolgreich sind, entweder als Trainerin, Trainer oder eben auch als Führungskräfte oder Verkäufer und jetzt Trainer werden wollen, wie können die das Ganze in den Arbeitsalltag integrieren? Weil sie haben ja auch andere Dinge zu tun, als nur ein ganzes Jahr lang eine Ausbildung zu machen.
Absolut, ja.
Und da ist eben die Herausforderung, es gibt einmal Ausbildungen, die nur face-to-face sind, wo du ständig unterwegs bist dann und man gucken musst, wie kann ich mir das freischaufeln? Es gibt neuerdings komplette Online-Ausbildungen und ich bin nicht überzeugt, dass man hinterher gutes Training abliefern kann, wenn man nur online das gemacht hat.
Ja.
weil ja während der Corona-Zeit haben wir Trainer ja online ausgebildet und bevor sie dann wirklich mal in den Trainingsraum gegangen sind, dann muss man nochmal extra mit denen dann Trainings machen, damit sie mal lernen, wie gehe ich mit den Teilnehmern um. Und deshalb ist bei mir das Ganze auf drei Säulen aufgebaut. Es gibt einen Mitgliederbereich, in dem das Wissen vermittelt wird über Videos und Dokumente. Dann gibt es Calls, wöchentliche Calls, 1:1 Calls, Gruppencalls zu verschiedenen Themen, wo man sich eben dann einwählen kann. Mhm. Und als dritte Säule gibt es das Face-to-Face- und Live-Online-Training, wo man wirkliche Dinge übt. Und dieses Jahr ist eine maximale Dauer. Jemand kann das auch schneller machen, aber hat ein Jahr lang das Recht, an all diesen Dingen teilzunehmen. Aber okay. Ich habe jetzt auch Leute, die haben zum Beispiel gerade ein Sabbatical und die gehen eben eine schnellere Geschwindigkeit, was auch vollkommen okay ist.
Okay, verstanden. Also man kann maximal dann ein Jahr das Ganze ausreizen und du bietest ja dann ganz unterschiedliche Formate an, was natürlich ideal ist für Leute, die als Trainer viel reisen müssen. Die müssen ja ihre Jobs auch machen nebenbei und das ist doch sehr interessant, da diese unterschiedlichen Formate dann auch annehmen zu können.
Ja, zum einen lernt man natürlich auch in jedem Format anders und jeder ist ein anderer Typ, aber vor allem auch, war mir wichtig, wegen der Flexibilität. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, wenn jemand oft unterwegs ist, dann kann er sich die Calls auch nachher nochmal anhören, kann vorab Fragen schicken, die in den Calls behandelt werden, sich der Aufzeichnung anschauen, sodass wirklich jeder den richtigen Weg findet für sich, daran teilzunehmen und letztlich erfolgreich zu sein.
Ja, schön. Also ich finde es toll. Ich trainiere und coache ja auch sehr gerne und finde es wichtig, dass man die Menschen dazu befähigt, auch das Training und Coaching machen zu können und gut durchführen zu können. Da gehört ja wirklich viel dazu. Ja. Jetzt hast du gerade schon darüber gesprochen, viel unterwegs. Du bist ja selber viel unterwegs. In 28 Ländern bist du unterwegs. Du bist seit vielen, vielen Jahren Trainer und Coach und Ausbilder auch. Was war denn so deine kurioseste Geschichte, die du erlebt hast? Es gibt bestimmt eine Vielzahl an Stories, die du erlebt hast.
Wir könnten einen eigenen Podcast nur mit den Stories wahrscheinlich machen.
Das glaube ich.
Aber an eine Sache, erinnere ich mich, wenn du kurios sprichst. Ich war sehr viel im Mittleren Osten unterwegs und das ist ja eine andere Kultur natürlich und auch da muss man sich dran gewöhnen. Und ich war 2015 war ich im Oman eine Woche lang. Hab dort für den National Bank of Oman Trainings durchgeführt und es ging morgens um 8 Uhr los, die starten ja immer früh, ja, weil es ja eben dort warm ist, ja, startet man früh morgens und mein Auftraggeber war ein lokales Trainingsinstitut und da hat gesagt, ich hole dich morgens um 7:15 ab im Hotel, um 8 Uhr soll es losgehen. Das war mir fast schon ein bisschen spät, aber ich dachte, komm her, passt dich an, ja. Als er dann um 7:45 immer noch nicht da war, bin ich dann nervös geworden. Dann kam er und sagte, du sei ganz entspannt. Wir sind da hingefahren, sagte er, aber eine Kleinigkeit solltest du noch wissen. Der Head of HR möchte gerne mit dir noch ein Vorgespräch führen. Oh. Also um 8 soll es losgehen, 7:45 sind wir losgefahren. 8:00 kamen wir an und der Head of HR hat mich empfangen, hat mir Tee angeboten, hat mir die Philosophie erklärt von der Bank und so. Und ich war einerseits super interessiert, aber auch total angespannt, weil nebenan sollte das Training gleich starten. Und dann haben wir da nochmal 20 Minuten entspannt gesprochen. Ich dachte, wenn ich da rüberkomme, jetzt sind die ersten Teilnehmer da, aber es war noch gähnende Leere.
Okay.
Also habe ich meinen Laptop aufgebaut, alles vorbereitet und dann so kurz nach 9:30 kamen die ersten Teilnehmer. Ich habe sie begrüßt und 8:45 waren alle da.
8:50 dann.
8:50, okay. Ja. Und ich dachte, okay, jetzt legen wir los. Dann sagt der Leiter der Akademie, ja, einen Moment, haben noch ein paar Dinge vorher zu machen. Hat er eine Ansprache gehalten. Dann kam der CEO rein, hat eine Ansprache gehalten. Dann war es 9:15. Und ich bin wieder zum Laptop gelaufen und sagte, Moment, jetzt gehen wir erst nochmal in den Nachbarraum und machen erst nochmal ein Gruppenfoto. Ja, da war alles schon vorbereitet, da standen die Stühle genau für mich, einer mit Armlehne. Und dann rechts und links haben alle aufgestellt, haben ein Gruppenfoto gemacht und 9:00 sind wir dann gestartet. Und das bei mir, wo ich so großen Wert lege auf Zeitmanagement im Training, das war schon, da musste ich meine Komfortzone ganz schön verlassen.
Ja, Mensch, und wenn man den Andreas kennt, ja, also Andreas, wir arbeiten ja auch hin und wieder zusammen, Andreas, und das ist wirklich, du bist wirklich ein Vorbild an Pünktlichkeit und da kann ich mir gut vorstellen, dass das für dich sehr, sehr... Ja. Ja, spannend war.
Ja, spannend, könnte man es auch formulieren. Es war echt herausfordernd und ja, aber das Training ist super gelaufen dann und ja.
Ja, schön. Das Thema Storytelling ist ja auch ein wichtiges Thema beim Thema Präsentieren, schöne Stories zu erzählen. Kommt es auch in deiner Weiterbildung vor?
Ja, absolut. Also ich bin überzeugt davon, dass man mit Geschichten, mit persönlichen Beispielen, wie wir es ja eben auch gerade gemacht haben, einfach wertvolle Informationen weitergeben kann. Und was ich nicht mag, ist, wenn Menschen Geschichten erzählen um der Geschichte willen.
Ja.
sondern es muss irgendwie eine Botschaft damit verbunden sein. In meinem Fall war es eben die Komfortzone zu verlassen. Ja, also diese Geschichte könnte ich erzählen, zum Beispiel in einem Training, wenn es darum geht, verlass die Komfortzone, spring über deinen Schatten, ja, mach mal Dinge anders. Und das kommt auf jeden Fall vor und die Trainerinnen und Trainer sollen ihre eigenen Ressourcen nutzen, also ihre Erfahrung. Aber ich finde auch wichtig, so Business-Beispiele natürlich einzubringen. Auch das sind Geschichten im Storytelling. Und dann gibt es natürlich diese berühmten, die Fabeln und so weiter, ja, die man auch ein bisschen kennen sollte. Und die jetzt also keine Erlebnisse sind, sondern so, sag mal, theoretische Geschichten, aber auch eine starke Botschaft haben.
Ja, genau. Also da gibt es ein ganzes Arsenal, was man sich da aufbauen kann. Übrigens natürlich auch als Rednerin, als Redner, dass man da ein Arsenal hat von Stories, die man dann je nach Kontext dann auch einsetzen kann.
Genau.
Jetzt gibt es ja auch die Herausforderung, wenn man präsentiert oder auch als Trainer agiert, dass es Nörgler gibt, dass es Störer gibt, dass es Leute gibt, die gar nicht so gern mitmachen. Was hast du denn da für einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, also ich muss gestehen, am Anfang als Trainer, ich meine, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, hat mich das immer sehr persönlich getroffen. Mhm. Ja, wenn so jemand dabei war, der negativ war, ich habe es auf mich bezogen, auf das Training. Und es hat mich dann auch durchaus beeinträchtigt in meiner Stimmung, ja, und wahrscheinlich auch in der Leistung. Und dann hatte ich mal ein Schlüsselerlebnis. Wir haben einen Teilnehmer gehabt, wir waren zu zweit. Und der hat also von Anfang an nur, also alles war negativ gegen uns, gegen die Teilnehmer. Und in der Pause haben wir ihn zur Seite genommen. Und ich habe zu ihm gesagt, sag mal, ich spüre so ein gewisses Desinteresse bei dir. Ja? Und er sagte, nee, ist kein Desinteresse. Er sagte, ich liebe Konflikte.
Aha.
Okay. Ja, er ist heute okay. Professor übrigens.
Aber
er ist heute
ja.
Professor.
Ja.
Und vielleicht erkennt er sich darin wieder, falls er zuhören sollte. Und da habe ich gelernt, jeder hat seinen Grund, warum er ist, wie er ist. Mhm. Und wichtig finde ich erstens, nicht persönlich nehmen, egal ob im Training oder beim Vortrag. Und zweitens, im Training haben wir die Chance, und manchmal beim Vortrag ja auch, in der Pause auf Menschen zuzugehen, zu fragen, sie zu verstehen. Und je besser wir den Menschen verstehen und sein Verhalten verstehen, desto besser können wir erstens ihn unterstützen, auf Dinge zu verändern, weil er ist ja wahrscheinlich überall so im Leben, nicht nur da in der unserer Situation,
genau,
kann also sehr profitieren davon. Und wir selbst nehmen es nicht so persönlich, sondern verstehen den Menschen einfach. Und dieser Shift im Mindset hat sehr viel, hat mir sehr geholfen dabei. Ja. Und ich glaube, jeder, der bereit ist, einmal auf die Menschen zuzugehen und nachzufragen und zu verstehen, kann davon sehr profitieren.
Ja, genau. Ja, ich sag da immer dazu, interessiert statt irritiert. Also mal so sich für den Menschen interessieren, wie du ja sagst. Ja, der Mensch hatte ja ein eigenes Interesse. Der wollte nicht provozieren, aber der ist halt jemand, der gerne Konflikte austrägt vielleicht oder einfach.
Wahrscheinlich, meistens ist es ja ein Ruf nach Aufmerksamkeit.
Ja,
ja, warum mache ich das? Ich möchte im Mittelpunkt stehen, ich möchte Aufmerksamkeit haben. Und auf der einen Seite muss man ihnen die Aufmerksamkeit geben und auch ein bisschen Raum geben, aber die anderen dürfen auch nicht darunter leiden.
Genau,
ja, wenn man sich nur auf diese Menschen dann fokussiert und die anderen sich fragen, warum bin ich eigentlich hier, das ist auch keine gute Lösung.
Genau.
Aber ein bisschen Raum, ein bisschen Anerkennung für den Mut, für die Ehrlichkeit, ja. Und schon merken sie, okay, ich werde hier wahrgenommen und dann kann das schon dazu beitragen, dass das Ganze ein bisschen zurückgeht.
Ja, absolut. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema beim Thema Trainerausbildung, Trainerinnenausbildung, dass die Gruppendynamik auch eine große Rolle spielt. Wenn man das zu sehr laufen lässt und sich dann nur noch auf diesen Störenfried, sage ich jetzt mal, dann fokussiert, dann werden die anderen unruhig. Das ist auch nicht richtig und nicht fair den anderen gegenüber und auch in Präsentationen nicht sinnvoll, sicherlich.
Ja, absolut. Natürlich eine gewisse, sagen wir, egal was im Raum passiert, wenn wir jetzt mal Präsentationen nehmen, ja, natürlich alles, was da passiert, sollten wir ja auch aufnehmen, sollten es wahrnehmen zunächst mal. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Ja, aber auch da gibt es eine lustige Geschichte. Vor vielen Jahren hat ein Trainer, also mein erster Trainer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, im Jahr 2000, der hat eine Geschichte erzählt, er hat einen Vortrag gehalten und er war so ein bisschen unsicher. Und in der letzten Reihe saß jemand, der hat die ganze Zeit so genickt, ja, und hat er sich so unterstützt gefühlt und hat gesagt, wow, hat immer ihn angeschaut, damit er diese Sicherheit bekommt. Und dann hat er festgestellt, dass er in der Pause immer noch genickt hat. Ja, es war also ein Tick, den die Person hatte. Okay. Ja, für die Person jetzt vielleicht nicht gerade angenehm, aber für den Trainer oder den Vortragenden in dem Fall war es einfach eine Unterstützung. Also es geht darum, Dinge wahrzunehmen und positiv zu nutzen und uns nicht da irgendwie negativ beeinträchtigen zu lassen.
Ja, genau. Wichtig ist das, dass man seine Präsentationen im Kopf hat, dass man die auch durchziehen will. Mhm. Und was macht denn für dich eine gute, eine wirklich ja erinnernswerte Präsentation aus, Andreas?
Ich meine, natürlich gibt es die Basic-Dinge wie Körpersprache, fester Stand, Blickkontakt. Das ist immer vorausgesetzt. Das haben alle, glaube ich, bei dir auch in deinen bisherigen Folgen gelernt. Ich glaube, das Wichtigste in einer Präsentation, um sie wirklich merkenswert zu machen, ist eine Emotion. Mhm. Ja, ich muss selbst Emotionen zum Thema haben und muss die Emotionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ansprechen. Ja, nicht umsonst heißt ja, na, Emotion, ich schreibe das manchmal gerne mit Bindestrich, Emotion, ja. Mit Emotionen bewegt man Menschen von A nach B. Und ich habe zum Beispiel eine gerade im Oman, das erste Mal damals, war gerade erst ein Jahr her, dass es passiert war, eine sehr persönliche Geschichte mit meinem Vater erzählt. Könnte man jetzt sagen, naja, ist kein Business-Kontext, aber es war eine starke Botschaft damit verbunden. Ja. Ja. Und ich habe sie auch letztes Mal in einem Newsletter verwendet, ich habe sie in einem Training erzählt und jedes Mal kommen wahnsinnige Reaktionen, ja, weil Menschen sagen, es hat mich so aufgerüttelt. Aber das geht nicht nur mit Fakten. Ja, zu sagen, genau. Mensch, mach das so und so und so, hier ist die Liste und sag, ah, ja, super. Nee, wir brauchen einfach diesen emotionalen Antrieb. Deshalb, Maya Angelou hat ja schon gesagt, ja, sie werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt hast, aber sie werden sich daran erinnern, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und deshalb denke ich, dass die Emotionen da für mich die wichtigste Rolle spielen. Und da war ich früher nicht so stark drin, muss ich sagen.
Okay.
Auch eine Entwicklung. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja, du musst gut erklären und so. Und habe es nicht so den emotionalen Draht geschaffen. Und kürzlich hat mal ein Teilnehmer im Feedback geschrieben, Andreas hat diesmal keine emotionale Geschichte erzählt. Ah. Das heißt also, war aufgefallen, ja, dass da dem Teilnehmer was gefehlt hat.
Ja, ja. Siehst du mal. Ja, ja, und das ist, du bist so ein schönes Beispiel, Andreas, für Menschen, die sie sich wirklich weiterentwickeln. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin halt so, wie ich bin, nimmst mich oder nimmst mich nicht. Ja, aber so ist es ja nicht. Man kann sich wirklich weiterentwickeln, kann auch gerade in der emotionalen Arbeit, kann man sich auch in die Richtung entwickeln, dass man sagt, okay, ich traue mich, ich glaube, es hat ja mit Mut zu tun, ich traue mich auch mal offener zu sein und mich zu öffnen. Da gehört ja wirklich auch Mut dazu.
Ja, und das hat sehr viel mit der inneren Haltung zu tun. Ja, und ich zitiere gerne Ilka Horstmeier, Personalvorständin bei BMW, die gesagt hat, Haltung ist nicht beliebig. Und ich habe am Anfang mich gefragt, was meint sie genau damit? Aber sie hat es erklärt. Sie hat gesagt, wir können uns als Führungskräfte, als Speaker, als Trainer, ergänze ich jetzt mal, Trainerinnen, können wir es nicht darauf zurückziehen, zu sagen, so bin ich halt.
Ja, genau.
Sondern die Frage ist, was brauchen meine Zuhörer? Was brauchen meine Teilnehmerinnen? Ja, was brauchen die Menschen, die vor mir sind? Und dann muss ich eben auch mal meine Komfortzone verlassen, um die Menschen dort zu erreichen.
Ja. Und du hast deine Komfortzone sicherlich auch verlassen, als du Torwart warst in deiner Heimat. Und das ist lange her, aber du denkst immer noch gern dran. Ich glaube, das ist auch ein emotionales Thema.
Absolut.
Und du hast aber auch da ehrenamtlich gearbeitet, hast dich da sehr engagiert. Was war denn da wichtig für den richtigen Auftritt?
Ja, wenn man jetzt mal betrachtet, jemand hat da im Ehrenamt, er hat ja eine Funktion, ja. Und im Business kann ich notfalls auch noch irgendwie als Führungskraft, auch wenn es nicht, sagen wir mal, gewünscht ist oder nicht positiv ist, kann ich noch irgendwie durchregieren und kann Anweisungen geben. Im Ehrenamt sagt jemand, du kannst mich mal. Das heißt, im Ehrenamt, da muss neben dem, dass ich fachlich gut bin, da muss der Auftritt spielt eine noch größere Rolle, weil ich muss eben eine Atmosphäre schaffen, in der Menschen gerne dabei sind. Ich muss sie, ja, ich muss auch da emotional sie mitnehmen. Ja, und deshalb ist im Ehrenamt, finde ich, der professionelle, emotionale, leidenschaftlicher Auftritt noch viel wichtiger.
Ja.
Auch da gibt es ein sehr krasses Beispiel. Ich habe mal für ein recht hohes Amt kandidiert und es gab zwei Kandidaten, was sehr selten der Fall ist, ja, bei sowas, weil keiner will es machen. Es gab
beim Kanzler gibt es auch mehrere Kandidaten manchmal, ja.
es gab einen Kandidaten, der sehr erfahren war, gute Netzwerke hat über viele Jahre aufgebaut. Der Schiedsrichter war auf allen Plätzen zu Hause, sagen wir mal, in der Region. Ja. Und es gab mich, den jungen, dynamischen, sagen wir mal, innovativen. Und es war unklar vorher, wie würde das ausgehen. Und dann gab es den Wahlleiter und der hat gesagt, ich glaube, wir brauchen ja keine Vorstellungsrunde mehr, kennt ja jeder die Leute. Aber der wollte verhindern, dass ich punkte vor den Leuten, weil der andere eher so ein Mensch war, der nicht so stark war im Auftritt.
Ja, interessant.
Und ich habe dann dafür gefightet, ja, und habe gesagt, nee, ich möchte das gerne. Und wir haben uns beide vorgestellt und ich habe deutlicher Mehrheit später gewonnen. Sicherlich haben da viele Faktoren eine Rolle gespielt, aber ich bin sicher, dass der Auftritt, ja, die Art, wie ich die Menschen angesprochen und mitgenommen habe, da einen großen Beitrag geliefert hat.
Absolut, ja, absolut. Und wenn sich das mehr Leute, die jetzt wirklich auch wichtige Ämter innehaben, das zunutze machen oder darin auch sich stärken und üben, wenn sie es noch nicht gut können, dann hätten wir da eine ganz andere Situation. Andererseits ist es natürlich auch so, und das sage ich immer wieder für meine Trainings und Coachings, es gibt ja leider auch, leider muss man sagen, Menschen, die rhetorisch sehr geschickt sind, die aber nichts Gutes im Sinn haben. Mhm. Ja, und die nehmen natürlich auch Menschen mit. Ja. Und deswegen sage ich immer, also Leute, auch die, gerade die Menschen, die was Gutes im Sinn haben, die sich aber nicht auf die Bühne trauen, die müssen wir stärken. Das finde ich so wichtig. Ja, ja, weil die Lauten sind ja eh schon da.
Ja, ganz genau. Und ich meine, die haben sagen oft ja, also die Menschen, die jetzt nicht so gerne auf die Bühne gehen, ja, auch Führungskräfte oder egal wer es ist, ja, sagen, ja, ich überzeuge durch meine Botschaft und durch mein Handeln. Ist beides extrem wichtig. Nur wenn der professionelle Auftritt nicht dazukommt, haben wir vorher schon mal drüber gesprochen, dann ist eben die Wirkung eine viel schlechtere, viel weniger ausgeprägt. Und wenn dann die andere Person, die was Negatives im Sinne hat, da stärker ist, kann es uns passieren, dass sie an uns da vorbeiziehen und Menschen in Richtung bringen, die für alle Beteiligten nicht hilfreich sind. Außer vielleicht für denjenigen, der sie dahin bringen will.
Ne? Ja, leider gibt's Beispiele auch in der Weltgeschichte. Ja. Gab es immer wieder und gibt es leider aktuell auch. Aber wir wollen uns nicht so sehr in die politischen Diskussionen verstricken, sondern wir wollen über was Schönes
so sehe ich
sprechen.
Das auch, ja.
Andreas hier, genau. Du bist ja wirklich ein Meister in der Weiterentwicklung, nicht nur im Bereich der Trainerweiterentwicklung, der eigenen Weiterentwicklung, sondern du hast mir mal erzählt, dass du auch kochst. Du hast dir jetzt das Kochen beigebracht. Genau. Ja. Wie ist das denn passiert? Du bist da bestimmt strategisch vorgegangen.
Ja, so wie du mich kennst, muss ich strategisch vorgegangen sein. Es war so, ich habe früher nur Würstchen warm machen können und vielleicht ein paar Nudeln. Und dann im Jahr 2008 habe ich einfach für mich die Entscheidung getroffen, so, jetzt will ich kochen lernen. Mhm. Wie geht man vor? Als Mann sowieso kauft man sich gern Spielzeug und ich als Stratege habe mir ein Kochbuch gekauft von Jamie Oliver, Töpfe, Messer, habe einfach angefangen.
Super, ja.
Und ich bin ein Rezeptkocher, habe alles schön nachgemacht und siehe da, es hat von Anfang an ganz ordentlich funktioniert.
Hat es denn auch so geschmeckt?
Hat auch geschmeckt, sowohl
das
den
ja
Gästen,
das
sowohl
mir
als auch meinen Gästen.
Ja. Ja,
kürzlich beim Geburtstag war die Jessie da, das war die erste Person, die ich bekocht habe damals, noch vor meiner Frau, weil ich ja in München gelebt habe, meine Frau in Frankfurt. Und die Jessie war eine Kollegin, die habe ich als erste bekocht, sie war quasi Testperson. Ich mache es mit Freude. Und es ist etwas, wo ich auch total abschalten kann. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Thema Präsentieren nochmal, professioneller Auftritt. Auch da geht's drum, das Essen entsprechend anzurichten, herzurichten, ja, und zu präsentieren.
Ja.
Weil wenn ich zwei Gerichte habe, die gleich gut schmecken, und das eine ist, ne, fürs Auge schön hergerichtet, das andere nicht, ja, dann ist einfach auch da die Wirkung die stärkere. Ja. Von daher gibt's auch da noch einen Zusammenhang zum Thema professionell auftreten und präsentieren. Genau.
Auge ist mit.
Ja, absolut, absolut.
Ja, genau. Deswegen mache ich ja auch den Podcast als Video auch. Mhm. Und da kann man auch mal gucken, wer da alles so beieinander sitzt und sich unterhält. Ja, also wir als Trainer und Coaches haben es ja glücklicherweise heute meistens mit Menschen zu tun, die sich weiterentwickeln wollen. Die wenigsten werden zwangsverpflichtet, in Trainings zu gehen. Was ist denn so dein Tipp für Menschen, die generell etwas Neues lernen wollen und die sich die ja Vorhaben auf die Fahne schreiben, aber doch nicht so vorankommen, wie sie wollen?
Ja, also ich glaube, es bedarf natürlich eines hohen Maßes an intrinsischer Motivation und die ist vor allem dann da, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Nämlich einmal der Spaß am Thema, dass mich was wirklich interessiert. Mhm. Ich habe Freude, mich damit zu beschäftigen. Und dass ich auch noch einen Nutzen darin sehe für mich.
Ja, okay. Ja,
manchmal reicht eins von beiden, aber wenn beides zusammenkommt, dann glaube ich, ist jeder am höchsten, am stärksten motiviert. Ich frage Menschen oft auch so Dinge wie, was sind Themen, mit denen du dich gerne beschäftigst? Und dann kommen ganz spontan da zwei, drei Sachen, ja. Also was ich jetzt KI zum Beispiel gerade, ja. Oder die anderen machen, was weiß ich, Grafik und irgendein Thema. Oder Fotografie. Letztens hat mir jemand gesagt, Fliegerei zum Beispiel, ja. Wusste ich nicht. Jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und wenn man so ein Thema dann findet und sagt, da möchte ich mich weiterentwickeln, ja. Und da Spaß daran, sehen Nutzen für mich darin. Ja, dann ist die größte Wirkung am Ende, glaube ich, da.
Ja, genau. Man muss da, glaube ich, auch unterscheiden, ob das jetzt etwas, was mir gesellschaftlich aufoktroyiert wurde oder was jetzt die Leute sagen, was ich können muss. Das muss man ein bisschen aussortieren und muss sagen, nee, was mir Spaß macht, was mir auch Nutzen bringt und was mir Freude macht vor allen Dingen auch.
Ja, ja. Na klar, natürlich im Unternehmen wird schon was vorgegeben, ja, von den Vorgesetzten, vom Unternehmen, das ist schon klar. Aber auch da gibt's ja meist ein Spektrum und ich habe da noch die Möglichkeit mitzusprechen. Und dann wähle ich eben Dinge aus, ne, die mich von dem, was mir angeboten wird oder was mir empfohlen wird, das Beste aus. Und wenn ich es privat mache oder unabhängig vom Business, dann habe ich, oder selbstständig bin, ja, dann habe ich natürlich alle Freiheiten, alle Möglichkeiten.
Ja. Wobei, als Selbstständiger musst du auch Buchhaltung machen. Das ist so mein Lieblingsgebiet, was ich nicht so gerne mache. Aber dann gibt's auch Methoden, wie man sich dahin motivieren kann. Ja, da habe ich schon einige ausprobiert und auch einige erfolgreich ausprobiert.
Ja, also ich muss sagen, nach langem Suchen habe ich jetzt wirklich einen sehr guten Steuerberater gefunden. Mhm. Ist auch ein Kunde von mir und wir sind jetzt da zusammengekommen, auch in dem Bereich, auch mit meiner Frau Gabi sind wir jetzt dort. Und meine Philosophie ist, alles outsourcen, was man nicht selbst machen muss. Ja. Und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und jetzt ist das Ganze so digitalisiert und so gut strukturiert, dass ich kaum was machen muss noch beim Thema Buchhaltung. Mm. Also das kann ich nur empfehlen, egal was es ist. Ja? Ja. Buchhaltung, andere Themen, Grafik, wie auch immer. Mein Sohn macht die Videobearbeitung und so. Ja, wirklich alles outzusourcen, was nicht sein muss, ja, damit wir uns wirklich auf das konzentrieren können, wo wir am stärksten sind. Und dann, Thema professionell auftreten, dann treten wir auch professionell auf, weil andere Dinge übernehmen, ja, wo, genau, wir vielleicht nicht unsere Stärken haben oder nicht so Lust drauf haben.
Ja, ganz wichtiger Punkt, Andreas, genau, dass wir nicht alles selber machen müssen. Ja, mhm. Es gibt ja Menschen, die denken, sie müssen alles selber machen. Das macht keinen Sinn. Ja, ja,
genau. Ist oft auch ein Mangel an von Vertrauen.
Ja, genau. Ja.
Mangel nicht an Vertrauen. Den Menschen zu vertrauen, dass die das auch gut hinbekommen. Oder wir als jemand, der auch andere weiterbringt, dann müssen wir es ihnen eben beibringen.
Ja, ja, genau.
Wenn wir glauben, wir könnten es besser.
Ja, genau.
Was oft ja gar nicht der Fall ist.
Nee, also,
wir
bilden
uns manchmal ein.
Ja, genau. Wie hältst du dich denn motiviert? Es gibt sicherlich auch, du bist ja jemand, der wirklich sehr diszipliniert ist. Du stehst sehr früh auf am Morgen. Du hast sehr viel Zeit dann zur Verfügung, wie die anderen nicht haben. Du gehst jetzt auch nicht um 8 ins Bett, sondern du hast wirklich am Tag mehr Zeit zur Verfügung. Aber bei dir gibt es sicherlich auch mal Zeit, wo du sagst so, oh, heute wird es schwieriger. Was machst du denn dann?
Ja, also ich bin jemand, der sehr stark eben über eine Vision sich motiviert und sagen, okay, wo will ich hin? Mhm. Und ich hatte auch mal ein paar Jahre, wo ich dann auch in einem großen Trainingsinstitut so den Level erreicht hatte, dass intern kein großes Wachstum mehr möglich war. Da habe ich echt auch Schwierigkeiten gehabt, eine neue Vision zu entwickeln. Dann ging es nur noch mit Disziplin. Ja. Ja. Und das ist ja auch ein Muskel, den man trainieren kann, ja, aber der auch endlich ist. Und gerade jetzt wieder eben mit dem neuen Business und so eine klare Vision, wo will ich hin, was möchte ich erreichen? Und vor allem, gerade wir, bei uns geht es ja nicht nur darum, was will ich erreichen, sondern wie will ich anderen helfen, dass sie sich entwickeln.
Genau.
Da hast du hast deine Mission bestimmt, ich habe meine Mission und ja, das motiviert mich jeden Morgen aufzustehen um 4 Uhr.
Wow, um 4 Uhr? Da drehe ich mich noch dreimal um. Wahnsinn, ja. Also ich bin jemand, ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr Schlaf und das ist auch in Ordnung.
Ja. Es gibt ja diesen, man muss lange schlafen, es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die brauchen mehr, brauchen weniger Schlaf. Ich wache in der Regel vor dem Wecker auf, ja, und von daher alles fein. Ich brauche so 5 Stunden, andere brauchen 8, vollkommen okay. Mhm. Ja, jeder muss auf seine Art glücklich werden, sage ich immer. Und wir sind ja als Speaker, Trainer, Coach, ich auch als Trainer und Ausbilder von Trainern, sind wir ja tagsüber einfach oft auch gebunden an Termine, die wir haben, Trainings, ganzen Tag und so weiter. Und abends bin ich einfach nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Und deshalb mache ich das eben morgens. Laura van der Kamp hat eine schöne Broschüre geschrieben, What Successful People Do Before Breakfast. Ja, so eine kleine, dünne Broschüre, lohnt sich mal durchzulesen und sich inspirieren zu lassen. Und viele, auch CEOs und so, ja, Tim Cook und zum Beispiel hat sie auch interviewt, steht alles sehr, sehr früh auf. Ja. Aber jeder macht was anderes morgens. Ja. Nicht, gibt's kein Patentrezept, was man genau machen muss.
Ja.
Aber Dinge, die einen selbst halt weiterbringen zum Beispiel.
Ja, also ich finde schon interessant, es gibt ja diesen 5 o'clock Club, wo auch viele Menschen sich sammeln, auch online und dann auch vielleicht gemeinsam irgendwelche Dinge machen. Und ich finde schon eins interessant, Andreas, dass so früh am Morgen wird man halt noch nicht gestört. Mhm. Ja, da kommen keine Telefonate, da kann man in Ruhe seine Dinge abarbeiten. Hat schon was, ja.
Ja, ja. Ja, und ich bin nicht so ein Freund davon, Dinge abzuarbeiten in die Uhrzeit, sondern das macht man eher in Zeiten, wo man nicht so produktiv ist, sondern morgens ist eher so diese Zeit, wo man die strategischen Themen gut angehen kann. Mhm. Ja, für uns Konzeption, Vorbereitung, Ideen für Kundengewinnung, Strategien, E-Mail-Marketing, ja, so diese Sachen, die mache ich morgens. Mhm. Und meine Mails abarbeiten oder so kann auch mal morgens passieren. Von mir kann man schon mal um 4:12 Uhr eine Mail bekommen. Aber in der Regel schaue ich da erst später rein dann.
Ja. Okay, ja. Macht auch Sinn, dass man da die Routineaufgaben eher dann macht, wenn man gerade nicht so aufgeweckt ist sozusagen.
Ja, genau. Ja, nicht die, also braucht man nicht die höchste Form der Konzentration oft dafür, ja, für Routineaufgaben, aber für anderes schon. Und unser Gehirn braucht auch sehr viel Sauerstoff für diese strategischen Themen. Also wenn es um Dinge geht, in die Zukunft zu schauen, Entscheidungen zu treffen, sich Dinge vorzustellen, brauchen wir sehr viel Sauerstoff. Und der ist eben nach dem Aufwachen am besten aufzunehmen. Und wenn wir müde sind, dann ist es eben schwieriger, den aufzunehmen.
Ja, ist es so, ja.
Ja, tatsächlich. Ja, es gibt ein ganz tolles Buch von David Rock, Brain at Work, der das genau beschreibt. Und auch da eine kleine Geschichte dazu.
Ja, gerne.
Es gab also, sie haben eine Untersuchung gemacht, und zwar gibt es Haftrichter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur anhand von Akten zu entscheiden, ob jemand vorzeitig entlassen wird oder nicht. Mhm. Und man hat überprüft, wie sich die Entscheidung im Laufe des Tages verändert oder wie der Muster, welche Muster es da gibt. Mhm. Und hat herausgefunden, dass eben jeweils morgens oder nach Pausen mehr Leute entlassen wurden, als wenn man schon erschöpft war. Ja, das heißt, da war ich mal genervt und nicht mehr so konzentriert, und dann haben wir gemeint, der bleibt noch drin, ja. Das ist natürlich für den Menschen fatal, wen es da geht, aber einfach menschlich leicht erklärbar.
Ja, klar. Ja,
und deshalb ist natürlich wichtig, dass wir die Aufgaben, die größte Bedeutung haben, die größte Aufmerksamkeit benötigen, dann machen, wenn wir auch besonders fit sind, wie eben zum Beispiel morgens oder nach Pausen.
Ja, ja, genau. Und ich sehe schon, Andreas, ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, ein bisschen früher aufzustehen, und du hast einen Tipp für mich, dass ich eigentlich früher ins Bett, oder dass die Menschen, die früh aufstehen wollen, früher ins Bett gehen sollten.
Ja, ich meine, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Stunden Schlaf brauche, ja, dann verschiebe ich einfach meinen Schlaf ein bisschen nach vorne, weil die meisten Menschen abends nicht so produktiv sind, da die Zeit so produktiv verwenden, zumindest.
Ja.
Auch wenn sie sagen, ich bin fit, aber meistens machen wir doch andere Sachen. Und morgens, wenn ich abends schon weiß, womit will ich beginnen morgen früh, stehe ich auf und weiß, warum ich aufstehe, wofür ich aufstehe, dann bin ich auch motiviert aufzustehen.
Ja,
ne?
Absolut. Und man weiß, wofür man aufsteht, das ist immer so der wichtige Punkt. Dann kann ich auch aus dem Bett steigen. Und also das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema überhaupt. Du weißt auch, wofür du deine Trainer-Elite-Akademie gegründet hast, und was ist denn so dein Motiv, deine Mission dafür?
Ja, also mein Ziel ist, dass der Name Andreas Iffland Elite Trainer Akademie im deutschsprachigen Raum einmal als erstes einfällt, wenn man entweder Trainerin oder Trainer werden möchte, selbstständig vor allem, ja, oder wenn man eben sein Trainingsbusiness erfolgreicher machen will. Das ist mein Ziel. Und warum? Die Mission ist, möglichst viele Menschen zu inspirieren, die wiederum als Multiplikatoren dienen. Denn wenn wir beide, unser höchstes Gut ist, andere Menschen dahin zu bringen, dass sie ihr Potenzial entfalten. Mhm. Und über eine Trainerausbildung kann man das eben noch vervielfältigen, multiplizieren.
Absolut, genau. Andreas, es war mir ein Fest. Es war so schön, dass du da warst, dass wir offen auch sprechen konnten über Emotionen, über Nörgler, über die Themen der Trainerausbildung, über den professionellen Auftritt. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und wir werden natürlich ein kleines Geschenk von dir bekommen. Also alle Hörerinnen, alle Hörer, alle Zuschauerinnen, alle Zuschauer bekommen ein kleines Geschenk vom Andreas, wenn ihr dann in den Shownotes schaut und da euch die Informationen noch holt, die wir vom Andreas bekommen. Andreas, was könnte das denn sein zum Beispiel?
Ja, neben den Informationen wie Link auf die Website und vor allem die Buchempfehlungen, auch die ich erwähnt habe, werde ich entweder was zum Download anbieten oder ein kleines Video speziell für die Hörer deines Podcasts, und damit sie eben noch ein extra Goodie bekommen von uns beiden.
Super, vielen herzlichen Dank schon mal im Namen meiner Hörerinnen und Hörer. Und Andreas, herzlichen Dank und alles Gute für dich.
Ja, Dankeschön, und war mir eine große Freude.
Mir auch, ja. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder reinhört bei Professionell Auftreten, dem Podcast zum professionellen Auftritt. Ich freue mich auf euch, eure Silvia. Professionell Auftreten, das war's wieder. Danke, dass du dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast und die Shownotes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau gern mal auch bei LinkedIn Learning vorbei. Es gibt hier 3 Video-Tutorials zum Thema. Die Links findest du in den Shownotes. Viel Erfolg!